Klare Antworten für komplexe Steuerfragen. Der PureTax Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres PureTax Podcasts. Heute im Studio mit mir Marcel Brix von der Block Management Beratung. Hallo Marcel.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Wir freuen uns, dass wir eine weitere Folge mit dir aufnehmen können und auf deine Insights und Erfahrungen zurückgreifen dürfen. Wir hatten letztens einen Fall, den schildere ich dir mal ganz kurz, und da können wir, glaube ich, sehr gut verstehen, wie du auch arbeitest, wie ihr arbeitet und wo euer Mehrwert liegt. Und zwar hatten wir eine Mandantin, die Susi, die hat die Susi Technologies GmbH gegründet, eine AI-gestützte Buchhaltungsplattform. Dort werden letztendlich Buchhaltungsprozesse automatisiert und die Steuerberater müssen am Ende nur noch draufschauen und so circa 5-10% nachbearbeiten. Also eine Riesenunterstützung, KI-Lösung für die Steuerberater. Die Susi Technologies GmbH ist auch sehr groß geworden, haben inzwischen 18 Mitarbeiter, haben ein Loftbüro in Mannheim, sehr schön gelegen, und wollen das Ganze jetzt auch noch skalieren. Eventuell steht eine Internationalisierung an. Die haben bereits erste Kunden auch in UK und Skandinavien und könnten sich vorstellen, das dahin auszuweiten. Sie überlegen tatsächlich, oder die Susi überlegt vor allem, ob ein Exit sinnvoll sein könnte. Investoren haben schon Interesse signalisiert. Sie weiß aber noch gar nicht, wie komplex so ein Verkaufsprozess ist. Sie hat da bisher gar nicht drüber nachgedacht. Und da kommst du jetzt ins Spiel. Vorab einmal kurz zusammengefasst, wann ist denn aus deiner Sicht eigentlich der richtige Zeitpunkt, so einen Verkauf? Wann ist es am besten, euch ins Boot zu holen?
Oh, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Wann ist der beste Zeitpunkt für einen Verkauf? Muss ich auch ganz ehrlich sagen, den perfekten Zeitpunkt trifft man einfach nie. Weil am Ende des Tages, wenn wir so einen Verkaufsprozess anstoßen, ist es ja so, dass dieser Prozess in der Regel, sagt man so im Schnitt, irgendwas zwischen 8-10 Monate dauert. So bis man dann halt wirklich beim Notar sitzt, dann auch Signing und Closing hat, alles beurkundet ist. Und das ist natürlich schon eine gemeinsame Reise, auf die man sich da begibt. Ja, und auf dieser Reise kann natürlich sehr, sehr viel passieren. Ja, nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern natürlich auch, sage ich mal, weltpolitisch etc. Es kann sich ja sehr, sehr viel verändern. Das haben wir jetzt ja auch in der Vergangenheit gesehen, ja, dass dann auf einmal gewisse Themen passieren in der Welt und die dann natürlich auch wieder Einfluss auf die Unternehmen haben. Von daher, den 100% richtigen Zeitpunkt zu treffen, gibt es da aus meiner Sicht, glaube ich, nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber man sollte sich natürlich schon, wenn man sich mit dem Gedanken befasst, einfach mal offen in den Austausch reingehen mit uns.
Wie berechnet ihr denn eigentlich den Unternehmenswert? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie wird das eigentlich gemacht? Gerade in unserem Fall die Susi, die hat überhaupt keine Vorstellung. Die hat noch gar nicht drüber nachgedacht an den Verkauf. Und gerade deswegen ist der Kontakt zu euch auch, glaube ich, in dem Moment so wichtig, weil sie das erste Mal überhaupt in die Gedanken kommt. Wie wird das angestellt, die Unternehmensbewertung?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Also es gibt natürlich verschiedene Verfahren, verschiedene Methoden. So der Klassiker nach Lehrbuch ist natürlich irgendwie IDWS-1. Aber wir erstellen jetzt keine IDWS-1-Gutachten, wie das Wirtschaftsprüfer machen, sondern wir versuchen immer sehr praxisnahe Methoden, Bewertungsmethoden auch anzulehnen. Und die Methoden, die wir immer sehen, wir sprechen ja jede Woche mit Tausenden von Investoren auf verschiedenen Projekten, und die Methoden, die wir wirklich sehen, die auch zur Anwendung kommen, ist zum einen das Multiplikatorverfahren. Was bedeutet das? Also bewerten heißt ja immer auch irgendwo vergleichen. Das heißt, wir versuchen, vergleichbare Transaktionen zu identifizieren. Da haben wir auch Datenbanken. Natürlich gibt es das Unternehmen, was verkauft wird, nur einmal. Aber wir versuchen natürlich schon, vergleichbare Transaktionen zu diesem Unternehmen zu identifizieren. Und dann ist es so, dass halt oft ein sogenannter Multiplikator auf das EBIT oder EBITDA, also Earnings Before Interest and Taxes oder Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, dann dort draufgelegt wird. Aber man muss auch sagen, das Multiplikatorverfahren ist immer ein Blick in den Rückspiegel. Also ich schaue mir immer vergangene Transaktionen an, und ich schaue mir natürlich dann auch eher die Zahlen der Vergangenheit an und lege dort meinetwegen einen Durchschnitt drauf, wie wir jetzt das durchschnittliche EBIT, und multipliziere das dann. Und dann komme ich erstmal auf einen Wert. Aber dieser Wert, das ist dann der Enterprise Value, das ist erstmal nur der Bruttounternehmenswert. Und ich muss jetzt ja zu dem Nettounternehmenswert kommen, also zu dem Wert des Eigenkapitals. Und dann gibt es eine sogenannte Equity Bridge, wo ich dann einfach sage, das ist die Eigenkapitalbrücke vom Brutto- zum Nettounternehmenswert, wo ich dann wirklich nochmal Cash hinzuaddiere, zinstragende Verbindlichkeiten abziehe, und dann unterm Strich kommt dann der Wert des Eigenkapitals raus, also der Wert, den meine Anteile wirklich, wirklich am Ende des Tages hat. Das ist die eine Methode, die wir dort ansetzen, zum einen mit den klar vergleichbaren Transaktionen. Wir schauen uns aber auch im selben Atemzug börsennotierte Unternehmen an. Die haben auch Multiplikatoren, weil die werden öffentlich gehandelt, die sind an der Börse. Natürlich sind die viel, viel größer als jetzt der klassische Mittelstand oder auch Unternehmen, die sich dort halt in diesem Sektor bewegen. Deswegen arbeiten wir dort dann halt auch oft mit Größenabschlägen, um dann zu gucken, wie kommen wir dort auf ein vernünftiges Bewertungsmaß. Aber das ist natürlich auch wieder eine weitere Säule, eine weitere Stütze, um einfach zu sagen, okay, wie reagiert dann auch der öffentliche Markt, der öffentlich handelbar ist, frei ist. Das ist quasi die zweite Methode, die wir da drüber legen, auch Richtung Multiplikator gedacht. Und dann gibt es noch eine dritte Methode, die wir anwenden, das ist dann die Discounted Cashflow Methode. Die geht dann natürlich Richtung Zukunft, wo ich sage, ich habe die zukünftigen Cashflows, die ich zum heutigen Barwert abdiskontiere und dann kriege ich quasi einen Wert heute für dieses Unternehmen raus. Ist natürlich ein bisschen komplexer. Bei der DCF-Methode gibt es wahnsinnig viele Stellschrauben, weil ich muss dann ja auch im Endeffekt meinen durchschnittlichen Kapitalkostensatz ermitteln, sage ich mal. Das hört sich jetzt alles sehr, sehr theoretisch an, aber dann steht da eine Zahl und damit werden halt diese zukünftigen Cashflows auf den heutigen Wert abdiskontiert. Ja, und diese drei Methoden sind eigentlich so die gängigsten Marktmethoden, die man auch am Markt bei vielen Investoren findet. Und diese Methoden wenden wir dementsprechend auch an. Und dann gibt es dort aber immer Bandbreiten. Also es ist nie so, dass es den einen realen Wert jetzt einfach gibt. Es gibt Bandbreiten. Dann gucken wir natürlich, dass wir dort, das ist jetzt ein bisschen statistisch, dass wir dann sagen, okay, wir verwenden dort irgendwie Mediane, um halt die Ausreißerenden dann im Endeffekt abzuschneiden, haben dann verschiedene Mediane und dann ist quasi der Median vom Median irgendwo, wo denn die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt am Ende des Tages. Und so gehen wir in der Regel vor. Wir verwenden auch kein Ertragswertverfahren oder so. Ertragswertmethode machen ja auch viele, viele Steuerberater mal sehr, sehr gerne. Ist aber aus unserer Sicht schwierig, weil einfach der durchschnittliche Kapitalkostensatz sehr, sehr niedrig ist und das dann oft nicht den reellen Marktwert widerspiegelt. Und wir haben dort oft, oder was heißt oft, manchmal auch Probleme dann, weil der Unternehmer hat sich dann natürlich schon mal irgendwie eine Zahl in den Kopf gesetzt. Ja, und wenn wir dann aber sagen, ja, das entspricht aber nicht dem reellen Marktbild, weil der Markt mit anderen Methoden arbeitet, dann haben wir dort manchmal auch eine Differenz und das muss man dann halt auch einfach vernünftig erklären.
Man wird ja mit sehr vielen Begriffen erschlagen, Enterprise Value, Equity Value und so weiter, perfekt zusammengefasst. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Was mich noch interessiert, wie greift ihr eigentlich auf die Käufer zu oder die Interessenten? Was ist eure Strategie? Wie geht ihr das an?
Zum einen haben wir natürlich eine eigene Datenbank, weil wir haben natürlich auch schon einige Transaktionen in der Vergangenheit gemacht, wo wir auch schon mit vielen Interessenten dann natürlich im Austausch waren. Die sind bei uns dann natürlich auch nach Branche, Anteilen, Größe dann auch dementsprechend dann vorselektiert. Das heißt, ich kann mir die dann auch jederzeit wieder rausziehen. Und natürlich verwenden wir auch Datenbanken, für die wir auch sehr, sehr viel Geld bezahlen, wo natürlich viele Investoren dann auch gelistet sind. Und wir schauen uns auch viele neue Investoren an. Gerade wenn man halt Richtung Strategen schaut, Richtung größeren Unternehmern, Wettbewerbern schaut, haben wir die Möglichkeit, mit unseren Datenbanken auf alle Firmen weltweit zuzugreifen. Und dann hängt es natürlich sehr, sehr stark davon ab, in welcher Branche bin ich unterwegs, wen möchte ich auch ansprechen. Gerade auch wenn es internationaler wird, muss man sich das natürlich auch überlegen. Gerade auch in dem politischen Kontext, wen darf ich auch überhaupt ansprechen? Ja. Weil wenn ich jetzt in einen Bereich reingehe, wo ich halt auch systemkritische Infrastruktur habe, könnte ich vielleicht ein Problem kriegen, wenn ich vielleicht in die eine oder andere Region gehe und dort Investoren präsentiere, dass das am Endeffekt dann vielleicht nicht erlaubt wird, weil immer wenn ich über systemkritische Infrastruktur spreche, muss ich auch dann im Endeffekt den Kaufvertrag und das ganze Thema auch dem Wirtschaftsministerium vorlegen. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn man dann irgendwie 10 Monate an Arbeit reingesteckt hat und dann muss es der Wirtschaftsminister noch prüfen und er sagt dann am Ende, nein, geht nicht, weil systemkritische Infrastruktur darf an diesen Investor in dieser Region der Erde nicht verkauft werden. Dann hat man natürlich ein Problem, weil dann sind die 10 Monate Arbeit umsonst. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld schon sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, wen ich halt auch anspreche am Ende des Tages.
Ja, spannend. Ja, insgesamt vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Das war sehr, sehr hilfreich, einfach zu verstehen, wie auch die Susi jetzt an den Verkaufsprozess rangehen kann. Ich habe mitgenommen, ihr habt wirklich das in Schritten aufgeteilt. Gibt's ganz klaren Fahrplan. Und was ich auch sehr wichtig finde, dass die Susi euch auch frühzeitig einbindet. Gerade wenn jetzt so der Gedanke kommt, ja, ich könnte mir einen Exit vorstellen, denn dann kann die ganze Arbeit beginnen. Man kann in einen professionellen Verkaufsprozess starten und das Ganze auch für die Susi gut aufsetzen. Also das nehme ich mit, den zeitlichen Vorlauf auf jeden Fall mitnehmen. Ihr sorgt für den klaren Fahrplan und die saubere Umsetzung, für die sauberen Unterlagen. Und letztendlich schützt ihr damit mit eurer Arbeit natürlich auch davor, dass ein zu niedriger Kaufpreis angesetzt wird. Susi hat ja schon hier einen Investor, der interessiert ist, hat immer Chancen und Risiken gleichzeitig. Da unterstützt ihr dann in perfekter Weise. Von daher vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich freue mich auf eine weitere Folge mit dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung.